Danke für das Willkommen. Mein Name ist Andreas Rückert, ich bin Pastor in der Elim-Gemeinde in Dresden und ich bin so regelmäßig, traditionell, wahrscheinlich einmal im Jahr hier in dieser Gemeinde. Danke für die freundliche Einladung, ich bin wieder mal gern gekommen, zumal das für mich auch eine willkommene Gelegenheit war, den 15-Kilometer-Radius zu übersehen. Aber ich möchte zur Predigt kommen und ich möchte den Text lesen, über den ich heute predigen möchte. Lukas Evangelium, 10. Kapitel, die Verse 25 bis 37. Da stand ein Gesetzeslehrer auf und fragte: Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte: Was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Richtig, erwidert Jesus. Tu das und du wirst leben. Aber der Mann wollte sich verteidigen und fragte weiter: Wer ist denn eigentlich mein Nächster? Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Was meinst du? Fragte Jesus jetzt den Gesetzeslehrer. Welcher von den dreien hat dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer erwiderte: Natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Tja, dann geh und folge seinem Beispiel, forderte ihn Jesus auf. In diesem Predigtext, den ich gerade gelesen habe, lernen wir einen sehr beeindruckenden Mann kennen. Dieser Mann, der hier mit Fragen zu Jesus kommt, hat die Inhalte des Glaubens nicht nur verstanden, sondern versucht, sie sich zu verinnerlichen. Eigentlich ja eine beeindruckende Persönlichkeit, obwohl als Schriftgelehrter genießt er bei uns Christen nicht so viel Zuwendung. Wir können eigentlich die Schriftgelehrten nicht leiden. Schade eigentlich, denn im Herzen sind wir ja Brüder. Im Herzen sind wir ja gar nicht so weit entfernt von den Leuten, die wir eigentlich nicht leiden können. Okay, vielleicht scheint das Problem zu sein, wir sind uns irgendwie zu ähnlich. Wie bekomme ich ewiges Leben? Das ist die Frage unseres Schriftgelehrten an Jesus. Eine Frage, die ihn umtreibt, weil er Sehnsucht hat, ewiges Leben zu haben, weil er ja nicht nur über das nachdenken will, was heute passiert und was morgen vielleicht kommt, so diese Thematik, die uns umtreibt, in den heutigen Tagen ja auch ein bisschen krank zu machen scheint. Was kommt morgen? Ich finde die Frage gut und die hat mich auch ermutigt. Wie steht's um mein ewiges Leben? Wie steht's um die Perspektive, die über morgen hinausgeht? Und Jesus antwortet ihm ganz schlicht und sagt: Lebe, was in der Bibel steht. Oder genauer, halte das erste und wichtigste Gebot Gottes. Luther hat es so übersetzt, und weil das so die Sprache ist, in der wir Bibel meistens erinnern, möchte ich nochmal nach Luther diese Aussage von diesem Schriftgelehrten zitieren. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und unser Gesetzeslehrer antwortet ganz in seiner Automatik, weil das ist das Wichtigste für Gesetzeslehrer, nicht nur der damaligen Zeit. Wir brauchen erstmal eine Debatte. Dieses Thema muss doch erstmal diskutiert werden. Schlicht mal eine Aussage stehen lassen, das geht doch gar nicht. Das ist doch viel zu billig und zu primitiv. Also die Automatik unseres Gesetzeslehrers: definiere das Wort Nächster. Rabbi, das ist mir echt zu unkonkret. Und Jesus greift das auf und erzählt auch ganz in rabbinischer Tradition eine Beispielgeschichte. Jesus erzählt übrigens ganz viel Geschichten. Das ist ja das, was man heute von Pastoren und von Predigern nicht gern haben will. Das ist so ein bisschen die größte Schmähung, die es gibt, was man über einen Kollegen sagen kann, ist, der ist ein Geschichtenerzähler. Wo heute sagen, wir lieben eigentlich Predigten, die wir inklusive dem Predigenden gar nicht so richtig verstehen, aber die irgendwie klug klingen. Jesus hat es drauf und erzählt simple, einfache Geschichten aus dem Alltag. Ein Mann ist in einem gefährlichen Landstrich unterwegs. Für seine Reiseroute besteht Reisewarnung. Das ist etwas, was wir heute auch kennen. Reisewarnung nicht wegen Corona, sondern wegen Überfällen. Und tatsächlich, es kommt, wie es kommen muss. Er gerät in einen Hinterhalt, bleibt ausgeraubt und zusammengeschlagen neben dem Weg liegen. Tja, wer ist denn nun zuständig für diesen Mann, der dort in seinem eigenen Blut liegt? Natürlich die Rettungsdienste und die Polizei. Für solche Fälle, wenn einmal ein Unglück passiert, haben wir ein funktionierendes Netzwerk. Da wird es schon irgendwelche Ämter geben, die sich da darum kümmern müssen. Es muss heute niemand neben dem Weg verbluten, hat man vielleicht damals gesagt. Sowohl Polizei wie Rettungsdienst, Priester wie Tempelmitarbeiter übersehen aber leider dieses Gewaltopfer. Und irgendwie fällt der Mann Masche für Masche für Masche durch das soziale Netz. Und da liegt er dann am Wegesrand, voller Schmerzen, sterbend. Da kommt ein unbeteiligter Fremder des Wegs. Und laut der Geschichte, die Jesus erzählt, tut er viel mehr für das Opfer als eigentlich nötig und auch als angebracht erschien. Irgendwie in dem, was er für diesen Mann am Wegesrand tut, ist er selbst für unser Gefühl ein bisschen drüber. So sehen Nächste aus. Wenn wir in die Geschichte zurückschauen, die Geschichte des Volkes Gottes, des Glaubens an Gott, der damals so die Norm war zu der Zeit, da gab es eine ganz wichtige Säule des Glaubens im jüdischen Glauben und die nannten sich Almosen geben oder Barmherzigkeit. Man drückte Gott seine Liebe aus, man diente Gott, indem man Almosen gab und indem man Barmherzigkeitsdienste tat. Das gehörte ganz logisch zum Glauben dazu und gehört auch heute noch für die Juden zum Glauben dazu. Und das sind ja auch ein bisschen unsere Wurzeln. Das ist ja die Idee, nämlich ein Gottesdienst ist, einem zu helfen, der es nötig hat. Das hat ja Gott erfunden, der Gott, an den wir auch glauben. Auf der Basis von Spenden und gegenseitiger Unterstützung entsteht so ein gerechtes und stabiles Sozialsystem, das nicht nur für die alten Zeiten, die Zeiten von Jesus, spektakulär ist, sondern das bis heute uns eigentlich beeindrucken kann, weil da geht es nicht um ein Minimum von Steuern, wo dann sozusagen das Wenige dann noch verteilt werden muss, sondern das klingt fast schon ein bisschen nach Kommunismus. Da wird sich um die Bedürfnisse eines jeden gekümmert, und zwar so lange, bis sie gestillt sind. Auch heute könnten wir so, glaube ich, die meisten sozialen Probleme lösen. Teilen, abgeben, soziale Verantwortung als Teil des Glaubenslebens. Oder noch kürzer, wenn wir uns vorstellen könnten, auch mit unserem Konto zu glauben. Es gehört ja unter Christen oftmals zum guten Ton, über den eigenen schwachen Glauben zu klagen. Wir sind ja heute so authentisch, wir sprechen über alles und so sprechen wir gern, dass unser Glaube so schwach ist und dass mein Glaube irgendwie noch viel mehr Potenzial hätte, aber ich nicht weiß, wie. Und vielleicht liegt das daran, dass auch mein Glaube unter der aktuellen Geiz-ist-geil-Mentalität leidet. Stellen wir uns mal so einen ganz primitiven Hocker vor, so eine runde Sitzfläche, dann sind drei Beine an dem Hocker dran und da kann man gut sitzen, man kann sich niederlassen und die drei Beine haben auch noch einen Vorteil gegenüber den vier Beinen, kippelt nicht, steht ziemlich stabil auf vielen Untergründen. Bei uns modernen evangelikalen Christen gehören die Zeit der Morgenandacht und des Gottesdienstes sowie die Anbetung und der Lobpreis, die gehören Gott. Das ist uns ganz wichtig, da halten wir uns dran, so drücken wir Gott auch unsere Liebe aus. Aber der Rest meiner Zeit und auch mein Geld gehören mir. Kein Wunder, dass unserem Glauben oftmals an Stabilität und Kraft fehlt, wenn unser Hocker nur zwei Beine hat. Und wir dann, nachdem wir Sonntagmorgen vielleicht ganz komfortabel gesessen haben, dann den Rest der Woche versuchen, mühsam das Gleichgewicht zu halten und es oftmals so schwer gelingt. Dem Schriftgelehrten in unserem Bibeltext hätte ich das überhaupt nicht erzählen müssen. Das war ihm klar. Sagt, das gehört dazu. Das ist ganz logisch. Ihm ging es um was anderes. Ihm ging es nicht darum, ob er nun anderen helfen sollte, sondern ihm ging es um die Effektivität. Oh, doch, ein Bruder im Geiste. Er könnte fast Deutscher sein, denn das, was wir tun, wollen wir mit maximaler Effektivität tun. Möglichst wenig rein und viel rausbekommen. Seine Frage ist, wie kann ich mit minimalem Aufwand ewiges Leben kaufen? Na gut, da machen wir nicht mit. Solche Frage würden wir nicht stellen. Aber irgendwie spricht er doch etwas aus unserem Herzen oder die Frage etwas umformulierend. Mensch, Jesus, ich kann doch nicht allen helfen. Ich kann doch nicht jede Not lindern. Was stellst du dir denn hier vor? Und Jesus antwortet mit einer Gegenfrage. Gegenfragen sind für die, die eine Frage gestellt haben, sehr, sehr nervig. Aber am Ende auch heilsam. Gegenfragen sind manchmal gut, weil ich mir nämlich dann die Antwort selber geben muss. Und diese Antwort, die ich mir gebe, hat manchmal viel, viel mehr Kraft für mein Leben als die Antwort des Pastors oder Gemeindeleiters. Jesus fragt, wer von diesen dreien meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Wer von den dreien ist der Nächste geworden, dem, der da unter die Räuber gefallen war? In der Luther-Übersetzung fällt hier eine Feinheit in der Wortwahl auf, nämlich wer von denen ist dein Nächster, ist der Nächste und dann kommt geworden. Oh, Nächste stehen nicht in der Gegend rum, Nächste werden. Nächste entstehen aus Situationen. Nehmen wir beim Thema Nächster ja oftmals für uns selber das Bandmaß heraus und dann ziehen wir einen Kreis um uns, einen großen Kreis, na, das geht mit so einem Bandmaß gut, macht man in der Mitte fest und geht dann auf 5 Meter, auf 7 Meter, wer ein großes Bandmaß hat, kann auch 25 Meter machen, dann ziehen wir einen Kreis und dann wissen wir ziemlich genau, wer unser Nächster ist. Die anderen sind dann die Übernächsten und Überübernächsten. Und das passiert oft. Meistens sind die Leute, die unsere Hilfe bräuchten, außerhalb unserer Kreise. Der barmherzige Samariter im Gleichnis von Jesus findet seinen Nächsten bei der Reise durch ein fremdes Land. Nicht zu Hause, nicht in seinem Umfeld, er ist auf Reisen, er ist in einem fremden Land, er kennt keinen und die Leute, die dort wohnen, können ihn so überhaupt nicht leiden. Er ist ein Samariter, ein Mensch zweiter oder dritter Klasse. Und da liegt ein für ihn völlig Fremder in seinem Blut. Und er nimmt ihn wahr und etwas Eigenartiges geschieht. Dieser Mensch am Wegesrand, dessen Namen er nicht kennt und dessen Kultur er nicht teilt, von dem er nichts weiß, er wird zu seinem Nächsten. Er ist so unterwegs, dumm, 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 er geht seinen Geschäften nach, na, 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 und plötzlich teilt ihm Gott einen Nächsten zu. Mitten in seiner Beschäftigung. Dort im Staub einer Verbrechenshochburg geschieht, was wir Christen gerne in Seminaren lernen, die heute hochmodern und sehr gut gebucht ist, nämlich, wie kann ich die Stimme Gottes hören? Genau das geschieht dort mitten im Staub an der Landstraße. Kann es sein, dass Gott vorzugsweise nicht zu unserem Herzen, zu unseren Gefühlen spricht, sondern zu unserem Terminkalender und zu unserer Geldbörse und wir dummerweise ausgerechnet auf dem Ohr taub sind? Terminkalender und Geldbörse, das sind die Dinge, die nichts mit unserem Glauben zu tun haben. Wir brauchen irgendwas anderes. Wir brauchen ein prophetisches Wort, wir brauchen irgendeinen Impuls, wir brauchen ein gutes Gefühl, wir brauchen ein super Erlebnis. Gott spricht zu mir. Und Gott spricht mit jedem von uns. Und er spricht. Er spricht zu dir, er spricht zu mir, er spricht zu jedem Menschen, weil die Bibel uns sagt, es ist kein schweigsamer Gott, sondern ein redender Gott, ein Gott des Wortes. Er ist ständig dabei, sich mitzuteilen. Er spricht zu uns. Wohlgemerkt, er diskutiert nicht mit uns. Das verwechseln wir manchmal. Schon gar nicht diskutiert er mit uns darüber, ob ich nun jeden Straßenbettler Geld geben oder eher ein belegtes Brötchen kaufen sollte, wenn ich auf der Straße angebettelt werde. Er hat mit unseren Debatten, die uns aus der Affäre ziehen sollen, so überhaupt nichts am Hut. Gott spricht einfach, er spricht zu mir und er teilt mir einen Nächsten zu. Und die Gefahr ist groß, dass ich den Nächsten nun gar nicht so gerne habe. Und da habe ich ihn dann, meinen Nächsten, und damit plötzlich von Gott eine Verantwortung bekommen, die mich herausfordert, die ich nie wollte, die überhaupt nicht in meinen Zeitplan passt und mein Budget bei weitem überfordert. Gott redet zu mir und der Ball ist plötzlich in meinem Feld. Ich kann ihn spielen oder ich kann am Rande stehen und weiter mit dem Schiedsrichter diskutieren, ob das jetzt angemessen ist. Doch wie hieß nochmal das gut gebuchte Seminar? Wie kann ich die Stimme Gottes hören? Und nicht, wie lerne ich besser mit Gott zu diskutieren? Denn diskutieren, das können wir auch ohne Hilfe. Ausreden finden, die kommen von allein. Was kann ich nun eigentlich tun, wenn die Andacht absolviert ist, wenn ich meine tägliche Bibellese abgearbeitet habe, wenn der Gottesdienst besucht oder zumindest online verfolgt ist und sogar der Lobpreis zu Ende ist und nach all dem, was ich in meinen Glauben investiert habe, stehe ich immer noch wackelig auf meinen Glaubensbeinen? Der Gründer der Heilsarmee, William Booth, gab seinem Sohn eine ganz bedeutende geistliche Weisheit mit auf den Weg. Er sagte zu ihm, Achtung, und jetzt kommt's: Geh und mach was. Danke, General Booth. Das ist eine tolle Idee. Amen. Darf ich noch mit uns beten? Du großer Gott, lieber Vater im Himmel, wir sind manchmal so in unserer Welt gefangen und auch von unseren Vorstellungen, was gut und was richtig ist und was wir nicht tun sollen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, unsere Herzen für dein Reden zu öffnen und dass wir vor allen Dingen die Dinge hören, die uns nicht so gut gefallen. Lass uns zu Menschen werden, die großzügig sind, wo unsere Hilfe gebraucht wird. Lass uns glauben, nicht nur mit unseren Worten und unserer stillen Zeit und unserem Gottesdienstbesuch, sondern auch mit unseren Portemonnaies und mit unseren Terminkalendern. Und danke, dass du ein Gott bist, der vergilt, der beschenkt weit über das, was wir investieren könnten. Du beschenkst uns mit ewigem Leben, in einer Perspektive, in einer Hoffnung ohne Ende. Danke, Herr. das ist es wirklich wert. Amen.